Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Bald macht's wieder Bäm und wer dann die Fähigkeit zum Klonen besitzt, kann einige tausend CME-Punkte sammeln. In jedem Fall kann er oder sie aber 2 Tage besondere hausärztliche Fortbildung erleben und auch ordentlich Party. Wir reden heute über den 2. Bäm, den Bundesfortbildungskongress Allgemeinmedizin. Der findet statt am 13. und 14. Juni in Berlin im Estrell. Und wir sprechen darüber mit Sandra Blumenthal und Ruben Bernau. Grüß euch.
Hallo.
Hallo, Dennis.
Hallo. Jetzt stelle ich euch beide erstmal vor. Eigentlich müsste man ja sagen, die ganze Welt kennt euch da draußen. Aber für die einen oder anderen nochmal fürs Protokoll. Ihr seid, wenn man so will, Teil der hausärztlichen Fortbildungsavantgarde. Sandra, du bist in der DGAM Sektionssprecherin für Fortbildung. Ruben ist erster stellvertretender Vorsitzender des IHF, Institut für Hausärztliche Fortbildung. Und was man vielleicht noch ergänzen sollte an der Stelle, ihr seid beide auch berufspolitisch aktiv. Sandra ist Co-Vorsitzende im Landesverband Berlin-Brandenburg.
Genau.
Und Ruben ist im Vorstand im Landesverband Niedersachsen. Soweit erstmal fürs Protokoll. Und ihr zwei, ihr seid Teil der wissenschaftlichen Leitung beim BAM. Auch beim 2. BAM. Beim 1. war das auch schon. Und da gehört aber eigentlich noch einer dazu. Das ist Christoph Heinze von der Charité, Institut für Allgemeinmedizin. Mit dem seid ihr das Dreigestirn. Der ist jetzt heute nicht dabei. Wir führen dieses BAM-Gespräch nur zu zweit, weil wir uns aus terminlichen Gründen hier in Köln treffen. Warum? Was macht ihr hier in Köln?
Was machen wir hier? Wir haben Bundesdelegiertensitzungen.
Wir haben Frühjahrstagung.
Frühjahrstagung.
Vom Hausärzte- und Hausärzteverband. Jede Menge Sitzungen.
Und ich glaube, der Christoph ist im Urlaub oder was macht der?
Der macht bestimmt was Schönes, weil heute ist in Berlin nämlich Feiertag.
Das ist jetzt quasi Backstage. Heute ist der 8. Mai, Berlin Feiertag. Und Christoph erholt sich quasi für den BAM, vermutlich.
Nee. Akkus aufladen.
Akkus aufladen.
Oder Studien schreiben.
Das kann auch sein.
Oder beides. Gut, also ihr macht Frühjahrstagung, ihr seid offensichtlich auch schon seit gestern hier, das geht noch bis Samstag, eine Menge Arbeit. Wir reden aber nicht über die Frühjahrstagung, sondern wir reden über den 2. BAM. Und vielleicht müssen wir noch mal gucken, zum 1. BAM eine kleine Retrospektive machen. Das Ganze vielleicht auch hier noch mal Disclaimer dazu, Interessenkonflikte dargelegt. Das ist jetzt für euch sozusagen eine Dauerwerbesendung. Die ist allerdings kostenfrei, das gehört dazu. Es gibt hier also überhaupt keine fiskalischen Interessenkonflikte zwischen uns dreien jedenfalls. Den 1. BAM habt ihr gemacht, das war der 31. Mai, 1. Juni 2024. Und vielleicht, dass wir ein bisschen verstehen, was ist BAM, die noch nicht da waren, die ihr bekehren wollt. Warum habt ihr BAM damals aufgelegt? Das ist eine Kooperation zwischen DGAM, IHF und dem Hausärzte- und Hausärzteverband. Ihr müsst ja eine Rationale für dieses Format gehabt haben. Vielleicht habt ihr auch irgendwo Leerstellen gehabt, Lücken in der Fortbildung, wo er gesagt hat, die müssen wir füllen. Ist ja nicht so, dass es nicht schon genügend hausärztliche Fortbildung gäbe. Nochmal Retrospektive, wie kam es zum BAM?
Also ich glaube, die Schnapsidee stand als erstes im Raum. Die gesunde Schnapsidee.
Abends an der Theke.
Abends an der Theke, beziehungsweise beim Neujahrstreffen des Hausärzteverbandes auch in Berlin, haben wir ja am Ende so ein bisschen konspiriert, weil der Kongress in Mannheim weggefallen ist, den das IHF ja immer gemacht hat. Den haben wir aufgegeben, weil der eigentlich kam nur lokale Teilnehmer und das war einfach nicht mehr das, was wir machen wollten. Und dann ging es drum, was könnte man denn neu auflegen? Eben etwas, was richtig Bäm macht, richtig reinhaut. Und dann haben wir rumgedacht und haben uns eigentlich überschlagen mit Superlativen, was man alles machen könnte, und haben das dann umgesetzt.
Also Bäm ist schon auch Bäm.
Es war von vornherein irgendwie ein Bäm. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wir kennen uns irgendwie lange und gut. Und ich glaube, da kommt jetzt auch eine Generation, die manchmal, du hast das ja schon am Anfang angerissen, gar nicht mehr genau weiß, bin ich jetzt Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, bin ich jetzt Institut für Hausärztliche Fortbildung, bin ich Hausärztin und Hausärzteverband. Und wir wollten wirklich was zusammen machen, weil wir einfach glauben, wenn wir uns alle zusammentun, dass wir richtig Bäm machen können, dass wir eigentlich noch so viel mehr erreichen können, als wir uns heute vielleicht auch vorstellen können.
Naja, und dann dachten wir, da kommen dann höchstens 50 oder 100 Leute.
Wie in Mannheim.
Und dann hat es halt wirklich Bäm gemacht. Und wir haben dann am Ende irgendwie mit 400 Leuten da gesessen. Und das hat uns gefordert, nicht überfordert. Aber wir haben uns gedacht, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch mehr drauflegen. Und das scheint so zu sein, dass wir das schaffen.
dieses Jahr. Kommen wir gleich noch zu. Bleiben wir gerade noch mal beim BAM 24. Du hast gesagt 400. Es waren, glaube ich, ein bisschen mehr Teilnehmer.
Am Ende waren wir, glaube ich, über 600 Köpfe, die dann dort rumrannten.
Okay, ja. Im Estrell in Neukölln, ja, an der Sonnenallee.
Volle Hütte, überall in der Ecke Musik und Gewusel und Gespräche und jung und alt und eben wirklich aus ganz Deutschland. Politik und eben auch die Praxisteams, die MFAs, alle waren sie da. Wir hatten ein tolles Podium, wo wir auch eigentlich nur tolles Feedback bekommen haben. Ich glaube auch von so Teilnehmern, wie ist der Boris Felder, der auch da war und sagte, wow, hier komme ich gerne wieder her, weil die Hausärzte haben es hier ganz gut drauf.
Ja, ja, okay, gut. Programm gucken wir uns gleich nochmal an, wie das ein bisschen aufgebaut ist. Podium hast du schon gesagt. Warum eigentlich das Estrell? Gab es da einen ganz pragmatischen Grund?
Okay. Es war größer, weiter, also
gut erreichbar.
Naja, vor allen Dingen, das Estrell hat die meisten Hotelbetten deutschlandweit. Und wir wollten von vornherein ein Format haben, was quasi ins Unendliche wachsen kann. Und wir merken, wir haben uns auch die richtige Location ausgesucht. Es wird im nächsten Jahr, glaube ich, den Estrell Tower geben.
Genau, der wird gerade nebenan gebaut.
Genau, ja. Also das heißt, wir können mit dem Estrell zusammen wachsen und wir haben nicht vor, bei 1000 Betten aufzuhören.
Alles klar, okay. Das heißt, ihr habt schon, man darf ja auch ein bisschen übermütig sein oder größenwahnsinnig, das überlasse ich euch. Ihr habt schon vor, eher so von der Größenordnung euch Richtung wissenschaftliche Tagung, die mit 3, 4, 5, 6, 8.000 Leuten unterwegs ist.
Auf jeden Fall. The sky is the limit, würde ich sagen.
Genau, das ist schon irgendwie das Ziel. Also es soll so ein Schmelzpunkt sein. Ne? Und ich glaube, da ist Berlin-Neukölln auch einfach total gut, wo man einfach sagt, hier treffen sich ganz, ganz viele Menschen und hier nimmt man Positives aus allen Bereichen mit. Mhm.
Ich denke ja auch, dass es eben, was man ja gerne vermisst, ist auch für die ReferentInnen, dass du geile Technik hast, tolle Räume hast, es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und so, dass das Drumherum einfach wirklich stimmt und man dadurch auch neue Dinge ausprobieren können. Da kommen wir sicherlich gleich noch dazu. Dort ist einfach alles möglich und wir wissen noch gar nicht, was noch alles so kommen kann, was wir uns noch ausprobieren.
Was wir noch machen, ne?
Also in jedem Fall, Estrell ist Kongresshotel schlechthin in Deutschland. Kampferprobt, die ganze Familie steht für diese Kombination. Ne? Okay, klar. Und Neukölln, auch so dieser Flair-Melting-Pot, hast du angesprochen. Mhm. Machen wir noch ganz kurz vielleicht so ein bisschen aus der Retrospektive. Ich hatte euch bei unserem damaligen Podcast-Gespräch, da war Christoph mit dabei. Das hatten wir im Vorfeld ausgestrahlt, das war Anfang April letzten Jahres. Zum ersten BAM, da hatte ich euch gefragt, ob das nur so ein Versuchsballon ist. Ja, so. Und jetzt habt ihr den ersten hinter euch. Man hört schon eine gewisse Euphorie, Sky is the Limit ist gefallen. Was habt ihr vom ersten BAM mitgenommen? Was ist aus diesem Versuchsballon am Ende bei euch gelandet?
Also es sind so viele Eindrücke. Also jede kleinste Idee, die wir hatten, das können wir doch mal machen, haben wir umgesetzt und es ging. Und wir haben dafür nur Lob bekommen. Und naja, jeder kennt irgendwie noch meinen Paillettenanzug da, mein Glitzerjackett, wo ich dachte, trage ich, mache ich. Und das kam irgendwie an. Und es ist halt eben wirklich was ganz anderes. Die auf der großen Bühne mit dem großen BAM-Blinkerschild da, das war wirklich klasse. Und was ich total gut fand, war eben draußen diese Stimmung, dieses Gewusel und das Zusammenkommen, was man eben dann vielleicht auf anderen Fortbildungen dann auch nicht so hat und dass wir dem auch viel Zeit gegeben haben, dass das eben möglich ist, auch eben dann Live-Podcasts aufzunehmen, ganz viel Gremiensitzungen dort auch anzuflanschen, dass sie auch alle dorthin kommen.
Also auch ein Verband zum Beispiel.
Verband.
Ständige Leitlinienkommission, okay, ne? Also die waren auch da. Also
die Jungen, das Forum Weiterbildung, die JADE, alle waren sie da, AG Pädiatrie und so.
Also wie ein Familientreffen.
Ja. Genau. Und ich glaube, also das kannst du jetzt natürlich als IAF nicht so richtig sagen. Also ich glaube, was ich auch für mich mitgenommen habe, einfach, dass das IAF für so innovative Fortbildung steht und dass wir eigentlich immer, wir hatten total abgefahrene Ideen und Raphael Lupp, den man hier, glaube ich, auch mal namentlich erwähnen muss, hat halt immer gesagt, genau, der Geschäft, jetzt neue Geschäftsführer.
Jetzt neue Geschäftsführer,
ja. Sein ganzes Team natürlich.
Ja, geil, machen wir. Und ich hatte immer das Gefühl, wir hatten eine verrückte Idee und Raphael hatte die noch verrücktere. Also wir hatten ja riesengroße BAM-Buchstaben auf der Bühne und ich kann nur jetzt schon anteasern, es wird noch mehr auf dieser Bühne geben. Ne? Es wird nicht nur diese riesengroßen Buchstaben geben, sondern da kommt auch noch immer eine Schippe drauf. Und ich glaube, das war einfach gut. Und die Sorge, die wir natürlich hatten, ist, wirkt das nicht albern?
Mhm. Ne? So aus der Kategorie General Practice went crazy.
Ja, genau. Ne? Also ich meine, muss Fortbildung nicht irgendwie total seriös sein? Wir kommen ja noch ein bisschen aus der Generation, da vorne steht ein gestandener Professor, meistens waren sie männlich.
Mit Schlips.
Mit Schlips und spricht zu einem erlauchten Publikum. Und dürfen wir jetzt Bam machen? Also dürfen wir Fortbildung mal anders denken? Dürfen wir Fortbildung mit Gamification denken? Ne? Wir haben ja Kahoot gemacht. Also wir haben einen Saal gegeneinander antreten lassen. Mit verrückten Preisen, so Dinner mit dem Degan-Präsidenten. Ja? Und du weißt natürlich nicht, sitzen die da alle und denken, oh Gott, die haben ihre Stimmungsstabilisatoren nicht genommen. oder funktioniert das? Und danach war es einfach so, alle waren so gut drauf. Und haben was mitgenommen, weil Lernen muss Spaß machen, sonst bleibt es nicht hängen.
Okay, das heißt, die Freude ist schon didaktisches Konzept.
Auf jeden Fall.
Und was mir noch einfällt, ist, dass wir auch wieder tolle Leute so reaktiviert haben, die früher mal so aus der Fortbildungsszene ein bisschen verschwunden sind, weil sie vielleicht so nicht mehr die Lust hatten, irgendwie das so wie früher zu machen, dass die wieder Bock haben, da hinzukommen und sich wieder hinzustellen und eben Fortbildung zu machen.
Denen war das Alte zu fad.
Ich glaube schon. Und die reaktiviert man jetzt eben wieder. Und wir reißen dann natürlich auch wieder neue vom Hocker, dass wir sagen, wir haben wieder neue und andere ReferentInnen, die dann eben auch nachkommen und eben sich denken, naja, nur vorne stehen mit Mikro und Folien präsentieren, das ist es nicht. Und hier kann ich mich mal ein bisschen ausleben.
Okay, gut.
Du hast keine Lust, 15 Jahre über Blutdruck zu reden. Ja? Da geht dir irgendwann die Luft aus. Aber wenn du dann sagst, mach das doch mal total anders, dann kriegst du auch Leute wieder auf die Bühne. Und wir haben jetzt ja auch mal bewusst noch mal wieder mit anderen Formaten.
Ich glaube, du kriegst die Teilnehmer auch weg von diesen CME-Zeitschriften und so weiter, weil sie sagen, wow, da habe ich doch mal wieder Bock drauf hinzugehen.
Ja, vor allem kannst du mit den 2 Tagen, dass, wenn es dir nur um die Punkte geht, dein Jahreskonto auffüllen. Ja. Mhm. So, die 50 hast du damit voll, oder?
Ja, da ist schon viel dabei.
Und du hast noch Spaß gehabt.
Ja. Ihr habt jetzt schon gesagt, vielleicht noch kurz fürs Protokoll. Das wichtig ist, letztes Jahr war Dominik Batscher noch Geschäftsführer vom IHF. Der hat jetzt quasi, indem er aufgestiegen ist, in den Vorstand hinein. In der HFVG hat er quasi Platz gemacht und Raphael Lupp ist ihm nachgefolgt. Das nur, um hier korrekt zu sein. Wir wollen ja hier auch niemanden auf den Fuß reden. Grüße an Dominik und Raphael. Ihr habt jede noch so kleinste Idee und sei sie noch so verrückt gewesen umgesetzt. 15 Jahre, jeden Frühjahr, jede Herbsttagung, denselben Kram über Hochdruckleitlinien zu hören, ist ermüdend, gehört trotzdem zum Kompetenzerhalt dazu. Ja. Was macht ihr anders? Weil ganz ehrlich, ihr habt auch Updates, die sich mit den klassischen Volksleiden der Menschen in diesem Land befassen. Was nun mal Familienmedizin ausmacht. Was macht ihr, bleiben wir beim Thema Hypertonie, nur beispielhaft, was macht ihr anders?
Was wir anders machen, ist, wie gesagt, dass wir mit der Methode der Gamification arbeiten. Okay. Ne? Also wir packen die Leute da eigentlich, wo es Spaß macht. Und Ärztinnen und Ärzte sind aber auch kompetitiv. Wir lassen sie gegeneinander antreten. Mhm. Und wir haben uns gefragt, wie können wir so einen Saal mobilisieren und haben eben im letzten Jahr mit Kahoot angefangen. Das ist eben so ein Tool, wo Fragen gestellt werden zu so einer, ich würde mal sagen, Jeopardy-Musik. Mhm. Und dann geht es um Schnelligkeit. Wer gibt die richtige Antwort in möglichst kurzer Zeit?
Und ich hatte so Sorge, dass das vielleicht voll in die Hose geht. Genau. Das ist voll in die Hose geht. Aber die Leute sind mitgegangen ohne Ende und haben so viel Spaß dabei gehabt, dass das so spürbar war, dass es eben nicht so 0815 ist. Und man dadurch natürlich auch wirklich didaktisch die Leute besser zuhören, auch eben mehr mitnehmen, nicht nur Preise, sondern mögliche Preise, sondern eben auch dann ein bisschen mehr Wissenstransfer dann da ist. Und da haben sich Grüppchen gebildet, die dann auch zusammen ein bisschen geraten haben und so weiter. Und man musste sich ja selber auch Namen geben. Also es war wirklich witzig, locker und da war ganz viel Aufmerksamkeit da.
Okay.
Und am Ende gab es halt auch wichtig, was zu gewinnen. Ne? Also es gab Treffen mit Martin Scherer und mit den beiden Bundesvorsitzenden, aber es gab eben auch
Lehrbücher,
400-Euro-Gutschein für die Praktika. Und da merkte man plötzlich, ne, da, also unsere, wir nennen sie eher, also unsere Vorträge, die tatsächlich frontal waren, die sind auf 20, 25 Minuten begrenzt. Dann gibt es Möglichkeiten zur Diskussion, wo wir auch extra Mikros haben, die wir in den Saal werfen können, damit wirklich alle was fragen können, was sie möchten. Rum und ich hüpfen dann paillettenbesetzt durch die Gegend. Und danach geht's halt ans Eingemachte mit Kahoot. Und das ist eine Methode, die ja eigentlich aus der Schulpädagogik kommt und da gut funktioniert, die aber eigentlich so im Fortbildungsbereich eher weniger eingesetzt wird. Und für uns ist es eine gute Methode, um eben 2 Dinge zusammenzubringen. Wie du sagst, wir brauchen für den Kompetenzerhalt die Updates. Die haben wir auf einem sehr hohen Niveau, weil die ständige Leitlinien Gruppe eben da ist und ihre Leute dorthin schicken kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir aber mit Kahoot ein Tool, wo die Leute wirklich rausgehen und sagen, geil.
Ja, und es sind auch Leitlinienautoren und Paten unter den Referenten
genau. Mit
dabei. Ja,
ja, alles hochklassig.
Wir haben es schon gehört, Glitzeranzüge. Ja. kurze Frage dazu, gibt es die heuer auch wieder?
Ja, sicher.
Natürlich.
Gamification, Battles, Jeopardy und so weiter und so fort. Ist das noch wissenschaftlich? Das ist ja eigentlich das, was so die Basis des Kompetenzerwerbs sein muss. Oder anders gefragt.
Darf ich?
Ja, natürlich.
Unbedingt.
Ist ein Frontalvortrag, von dem ich weiß, dass es ärztliches Verordnungsverhalten definitiv nicht ändert, ist das wissenschaftlich? Oder ist das einfach nur eine Ressourcen- und eine Zeitverschwendung? Und ich glaube, wir kommen mit einer Generation, die nicht mehr bereit ist, für ein Lachsfilet auf Spinat sich Sachen anzuhören, die sie sowieso am nächsten oder übernächsten Tag wieder vergessen hat. Sondern die Leute, die jetzt kommen, die haben sich diese Zeit, die sie sich daneben hart erarbeitet, weil sie ihre Care-Arbeit zum Beispiel delegiert haben. Wir haben ganz, ganz viele Frauen diesmal dabei.
Wie viel?
83%.
Wow.
Ja. Also das ist es teilt sich dann halt eben wirklich gut auf, weil wir eben auch ganz viel Praxisteams da haben. Also ein Drittel sind eben MFAs, Veras und die PCMs. Und wo ich auch total stolz drauf bin, dass wir die auch da haben. Und wir haben Studierende.
PCMs, Primary Care Manager.
Primary Care Manager, den wir dort auch nochmal ganz speziell dieses Jahr viel Zeit und viel Aufmerksamkeit widmen, weil die erste Kohorte fertig studiert hat und werden die Bachelorpreise prämiert. Ich darf gar nicht so viel verraten, aber da wird es auch nochmal richtig zur Sache gehen. Das wird auch richtig Bäm machen für die PCMs, die dort eben auch viel Fortbildung kriegen und auch eine eigene Lounge kriegen.
Ja. Nochmal zu dem Aspekt Zurückwissenschaftlichkeit. Es ist natürlich eine mit Absicht zugespitzte Frage gewesen. Insofern hat sie ja ihr Ziel erreicht. Steckt da vielleicht auch so ein bisschen, wenn man euch so zuhört, hattet ihr es schon mal so angesprochen, vielleicht nur in einem Nebensatz, Stichwort dieses alte Klischee, die Weißkittelmedizin am Katheter vorne, ist der Herr Professor mit seinem Kulturstrick, der doziert die Eminenz, alle hören zu und am Ende gehen sie Lachsbrötchen essen, die von irgendeiner dritten Partei finanziert wurden. Ist das vielleicht oder steckt in dem, was ihr da entwickelt habt, auch so eine Art Generationbruch drin? Ist das vielleicht auch so ein, dass ihr sagt, nein, wir sind jetzt eine andere Generation, wir verstehen uns anders, als unsere Eltern ihren Beruf verstanden haben und wir wollen jetzt auch mal BAM-mäßig doch auch sehr, sehr deutlich sagen, wir wollen es anders machen.
Aber total. Also ich meine, wir hatten ja das große Glück, dass sie haben uns machen lassen. Und ich wollte ja immer oder wir wollten ja immer BAM machen, in dem Sinne, dass wir eben Fortbildung mal wirklich anders gestalten, nämlich diesen ganzen Blödsinn nicht machen, teilnehmerfinanziert, evidenzbasiert, relevant für die hausärztliche Praxis und von Hausärztinnen für Hausärztinnen. Der Professor, der nahbar ist, der Leitlinien schreibt aber zum Anfassen da ist, den ich auch wirklich meine Fragen stellen kann und der auch zum Punkt kommt, wo sind denn unsere Schnittstellen, was nehme ich denn jetzt mit für die hausärztliche Praxis und eben nicht nur, dass ich mit dem Lachsschnittchen am Ende satt nach Hause gehe.
Ich glaube, es geht auch darum, irgendwo ein Angebot zu schaffen. Man kann ja nicht nur gegen etwas sein, sondern muss auch was anderes anbieten. Und das ist eigentlich unser Ziel, auch zu zeigen, so, das geht so auch. Weil wir hören ganz oft, wenn es so um Diskussionen gibt, kann man Fortbildung nicht anders machen. Ja, das kann man nicht so machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Das muss so sein. Und ich finde es einfach schön, dass wir sagen können, nee, das stimmt gar nicht, weil wir haben es ja so gemacht. Das war total super. Es kommen ganz, ganz viele Menschen. Und es geht wirklich um Austausch auf Augenhöhe. Du hast es vorhin gesagt, der Professor oder die Professorin kommt. Und es geht auch beim Update-Format gar nicht nur darum, dass ein Leitlinienautor oder eine Leitlinienautorin etwas erzählt, sondern auch das aus dem Podium, das hatten wir beim letzten Mal auch, dass Leute sagen, ja, das haben sie da in der Leitlinie geschrieben, aber ich kann das bei mir gar nicht umsetzen, aus den und den Gründen. Und so entsteht eigentlich ein Gespräch.
Feedback-Kultur.
Genau, also dass wir wirklich nicht nur, dass die Leitlinien geschrieben werden, ja, sondern auch, dass die Praxis ein Feedback gibt, ja, wie funktioniert es eigentlich. Und das war ja damals die Idee bei Mannheim eigentlich, dass ein Gespräch entsteht zwischen zwischen Leitlinie und Praxis und genauso denken wir es ja auch fürs Team. Also ich glaube, wir haben ganz viele Fortbildungsformate da jetzt auch drin, die auch diesen Praxisteam-Gedanken plötzlich total neu denken. Ne? Weil wir haben nicht nur Sonografien für Ärztinnen und Ärzte, sondern Ruben.
Mhm. Auch für die PCMs?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Ich würde ja mal sagen, dass man auf anderen Veranstaltungen hat man gerne Evaluationen, wo dann auch mal vielleicht der ältere Kollege sagt, ich hätte aber gerne auch den Herrn Professor Thoraxchirurg gehört. Und das hatten wir überhaupt nicht
in der
Evaluation. Das war alles gut so. Das fanden jung wie alt, fanden das gut so, wie es ist. Das hat mich wirklich auch geflasht.
Und wir haben keine Grußworte.
Ja,
finde ich, kann wenig, man auch mal erwähnen, ne?
Wenig Laberei.
Genau.
Wir haben eigentlich keine alles reduziert auf das, was es dann sein soll. Wir haben keine Zeit zu verschenken. Die Zeit vergeht da sowieso wie im Fluge.
Ja, genau.
Und es ist ja auch das, was wir als eine Evaluation hatten, ist, es läuft zu viel gleichzeitig. Ich kann ja gar nicht alles mir ansehen, was ich gerne sehen würde. Das hört man schon. Das geht mir aber selber auch so.
Ja, das stimmt.
Das ist ja immer das Problem.
Das ist aber tatsächlich ein heiser Ritt, wenn man guckt. ihr habt 14 Parallelstränge. Ja? Das heißt, ich muss um 13.30 Uhr mich für eins von 14 entscheiden. Und wir gucken gleich nochmal in die einzelnen Details rein. Können wir noch ein bisschen drüber quatschen über die Formate. Aber da seid ihr quasi auf Flughöhe mit jedem wissenschaftlichen Kongress. Wo man, wenn man dort war, hinterher immer total traurig war, was man alles nicht sehen konnte. Und ihr kriegt dieses Feedback ja offensichtlich auch, dass die Leute sagen, es ist viel zu viel, ich möchte das und das und gern. Wäre es sich irgendwann mal zu überlegen, mach mal 3 Tage?
Also erstmal würde ich sagen, das, was richtig gut läuft, nehmen wir natürlich mit. Ding am Kongress und zur Praktika und auf die Hausärztetage und so weiter.
Das es gibt also Wiederholungen.
Ja, natürlich. Das wäre ja schade, wenn man
das ist jetzt Werbung für Band
Orb. Ja, genau. Ja. Das muss natürlich dann auch, muss auch sein. Und mal gucken. Ich bin ja eigentlich ja nur in der Allgemeinmedizin unterwegs, sodass ich eben andere Kongresse gar nicht so kenne. Das, wenn du das so sagst, dann glaube ich dir das und dann macht mich das nochmal stolzer, dass wir uns da mit solchen Kongressen messen können. Ja. Ich weiß es nicht, ob man das dann 3-tägig machen muss. Ich denke, ausufern sollte es dann auch nicht. Aber andererseits, the sky's the limit, who knows. Mal gucken, wenn wir Tower da voll machen müssen, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen länger da bleiben.
Genau. Aber Allgemeinmedizin ist ja auch immer so ein bisschen sich entscheiden müssen. Du kannst in der Praxis ja immer 1000 Sachen machen eigentlich gleichzeitig. Mhm. Das ist ja auch so eine Philosophie. Ne?
Also ich glaube eigentlich, ihr habt da dieses Ferrero-Prinzip eingebaut, ohne vielleicht, ob es wusstet oder nicht, künstliche Verknappung. Im Sinne von, du kannst halt nur einen von 14, dann musst du nächstes Jahr wiederkommen.
Genau.
Okay. Ja. Okay, also gut, das habt ihr also eingestanden. Ihr habt jetzt schon...
Ferrero ist super.
Das ist der Ferrero-Kongress der Allgemeinmedizin. Okay, Glitzer, süß, passt dann ja auch irgendwie zusammen. Ihr habt jetzt also schon, wenn man so euch zuhört durch den Subtext, muss das ja alles super erfolgreich gewesen sein. Ihr habt von 600 Teilnehmenden im letzten Jahr gesprochen. Wie viel werden es dieses Jahr sein?
Also wir haben in Teilnehmenden, wir waren insgesamt als Köpfe da. Also muss man sagen, mit ReferentInnen und so weiter, Entourage,
ja, genau.
Das war das. Wir sind jetzt bei, glaube ich, 800 Teilnehmenden, ne?
Ja.
Fast 800 Teilnehmern. Also da kommt dann noch alles obendrauf.
Also mindestens ein Drittel eher mehr Zuwachs.
Ja.
Okay, also kann man sagen, check, erfolgreich.
Passt, ja. Bis jetzt, ja. Es dürfen gerne noch ein paar dazukommen.
Genau, klar. Also, auf jeden Fall.
Haben noch
ein bisschen Plätze haben wir noch.
Aber da kriegt irgendwann die DGAM Jahrestag ein Problem, ne? Wenn sie dadurch ins Hintertreffen gerät.
Na, aber nee, ich meine, die haben ja auch mehr Zulauf.
Ja.
Auf dem letzten Mal auch viel mehr. Und vielleicht bringt das eben auch, dass wir da dann auch mehr Leute hinkriegen. Deswegen ja dieser Schulterschluss.
Ja.
Genau, und deshalb natürlich auch, ne, dass wir einfach uns zeitlich getrennt haben. Ne? Also wir sind wohin gegangen, wo noch keiner oder sagen wir, wo wenige waren. Ist ja immer schwierig. Also es gibt natürlich schon auch tolle Formate im Frühjahr oder Frühsommer, aber es gab natürlich Absprachen, wann machen wir das eigentlich?
Ja. Okay, bevor wir mal in die Inhalte kommen für 25 und eure Highlights, interessiert mich noch ein Aspekt. Ich glaube, Ruben, du hattest es angesprochen, Evaluation. Das wird mich natürlich interessieren. Du kommst, Sandra, aus der wissenschaftlichen Fortbildungsschiene. Mhm. Innerhalb der wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist das dein Ding. Und ihr habt die ganze DGAM damit drin und all diese Leute, du hast die Leitliniengruppe angesprochen, aus die in Dresden angesiedelt ist. Und das ganze DGAM-Ding ist, wir wollen wissenschaftliche Beweisführung machen. Mhm. Das ist die heilige Kuh. Und dann ist natürlich schon die Frage, ihr habt Party-Elemente drin. werden. Da gibt es aus der Pädagogik gute Vorbilder, hast du gesagt, Evidenz, jedenfalls empirisch gute Gründe. Aber es ist natürlich schon die Frage, ob man diesen didaktischen Wert, die Nachhaltigkeit auch evaluiert. Also läuft da was? Habt ihr da Ideen in einer wissenschaftlichen Evaluation des Formats? Ich stelle mir gerade so vor, wie man so einen Endpunkt nennen könnte. OS steht dann für Overall Satisfaction oder sowas. Also gibt's da was? Ist da was im Werden?
Eskalation. Also, ich denke, das wird einer der nächsten Schritte sein. Und das, was wir ja noch gar nicht mit erwähnt haben, wir haben ja wahnsinnig viel auch dann für Referentinnen, Schulungen, Ausbildung. Der Speakers Club ist da. Also wir haben eine extra Lounge.
Kurs 241 am Samstag.
Didaktik-Trainings ohne Ende. Also wir wollen da natürlich unsere Leute auch noch viel besser machen. Mhm. Und
Also ich finde, das ist was, was man natürlich mal messen könnte. Ne? Da hast du jetzt wahrscheinlich jetzt so einen Punkt getroffen, den wir so ganz gut mitnehmen können.
Aber das wäre doch wieder ein schönes Projekt für Christoph.
Genau, das wäre ein schönes Projekt für Christoph auf jeden Fall. Ne? Also wie können wir ärztliches oder wie können wir Teamverhalten eigentlich verändern? Wie können wir das beeinflussen? Und ich glaube, der Punkt ist aber, und da kommen wir doch wieder auf die Wissenschaftlichkeit, also dass es ja immer darum geht, weil du eben das nochmal gesagt hast mit dem Gamification und witzig und wir machen auch ganz viel mit Musik und so, das Schwere leicht aussehen zu lassen, das ist die eigentliche Kunst. Und ich finde, da können wir viel vom Comedy-Bereich lernen, ne? Weil das ist ja auch, das sieht leicht und lustig aus und steckt unfassbar viel Arbeit dahinter. Und ich glaube, das ist beim BAM genauso. Das wirkt leicht und lustig, aber wir reden seit einem Jahr darüber, wie können wir dieses Ding machen. Und auch eine Abstimmung so, wie viel Paillette, wie viel Glitzer verträgt so etwas. Und da auch immer sich wieder zurückzukoppeln, ist das okay, ist es nicht okay? Wie viel TeilnehmerInnen verträgt so ein Seminar zum Beispiel? Das wirkt leicht, aber es ist es nicht. Mhm. Da steckt ganz viel Arbeit hinter und auch ganz viel wissenschaftlicher Input, den wir gehabt haben. Und da irgendwann, und das finde ich, ist eine super Idee, mal zu gucken, können wir wirklich was verändern? Mhm. Weil ich glaube, das treibt uns ja eigentlich beide an immer, ne?
Absolut. Ich glaube, irgendwann werden wir da auch an irgendeine Grenze geraten und irgendwann wird auch irgendwas nicht so gut funktionieren. Also ich glaube, das gehört auch zum Business dann dazu.
Ein lernendes System.
Genau, das ist auch ein Lernort. BAM ist auch ein Lernort.
Ja.
Ne? Auf jeden Fall. Das haben wir bewusst gesagt, das ist ein Lernort. Ein Spielfeld.
Das Schwere leicht aussehen zu lassen, wenn man sich Sisyphos so vorstellt mit der Murmel, der hat wahrscheinlich auch an Party gedacht. Deswegen war er so glücklich, als er die Murmel da hochschieben durfte. Kommen wir mal auf 25. Ihr habt doppelt so viele Veranstaltungen, Sessions, Anteile wie im ersten Jahr. Wie ist das möglich?
Naja, so ein bisschen möglich ist natürlich auch, weil wir den ersten Teil, wie Ruben gesagt hat, wir hatten den für 50 bis 100 Leute geplant. Wir haben ja immer weiter aufgesattelt. Also das ist natürlich der eine Punkt, dass wir jetzt zum ersten Mal wussten, mit welcher Hausnummer können wir eigentlich rechnen.
Ja. Also, bin ich fast ein bisschen sprachlos, aber es ist halt drin und wir machen es voll. Wir haben Kurse, die sind auch schon wieder überbucht und doppelt gebucht und dann müssen wir sie doppelt anbieten und so weiter. Also wir sehen ja einfach auch bei dem, was wir dann anbieten, was auch ein bisschen anders ist als sonst. Und da kommen wir gleich ja noch zu den ganzen Talk und Open Space Stages, dass wir wirklich ganz andere Dinge anbieten, die ja auch gebucht werden und manches mehr, manches weniger, aber da werden wir auch erstmal gucken, was dabei rauskommt. Also das, was wir voll machen, machen wir natürlich weiter.
Und das andere fällt vielleicht wieder raus.
Genau.
Aber und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ich höre das so oft, wenn wir irgendwie im Fortbildungsbereich unterwegs sind, dass sie sagen, ja, naja gut, wir müssen halt die Kardiologin oder den Kardiologen einladen, weil hausärztliche Referierende gibt es kaum. Es gibt gute Gründe, ne, kardiologische Kolleginnen und Kollegen einzuladen von Fortbildungsveranstaltungen. Aber zu sagen, es gibt keine hausärztlichen Referierenden oder zum Beispiel Fortbildung für MFAs, ist noch schlimmer, ne, dass sie sagen, nee, also eine MFA, also wo gibt es denn referierende MFAs? Und ich finde, der BAM auch
in seinem... Schluckebier gibt es.
Ja, genau. Ne? Aber ich finde, also dieser BAM, wie du gesagt hast, in diesem Ausmaß, diese Stränge nebeneinander, zeigt halt auch, dass wir ein Überfluss, dass wir ein Überangebot an Referierenden haben. Diese Leute sind da.
Okay.
Man kann sie einladen. Da stehen Namen.
Okay.
Ja, wenn jemand Fortbildung machen will mit Hausärzten und MFAs und PCMs, dann kann er einfach diese Namen googeln.
Das ist total witzig, dass du sagst, Sandra, ihr hättet ein Überangebot von Referierenden, weil das hat mich nämlich tatsächlich auch interessiert, wenn man sich jetzt, ich meine, wir bewegen uns alle jetzt schon viele Jahre in dieser hausärztlichen Welt und in dieser Fortbildungswelt und man sieht natürlich immer wieder dieselben Personen. Es ist schon eine Familie und der Begriff Familienmedizin, sag ich mal, kommt immer auch daher, dass die dort Handelnden wie eine Familie sind. Und meine Betrachtung von außen wäre immer so gewesen, da könnten doch noch mehr Leute sich engagieren. Mhm. Und du sagst aber, nee, eigentlich haben wir so viele tolle Leute.
Also es könnten sich immer noch mehr engagieren.
Okay.
Ne?
Das ist so viel ist mal klar. Aber dadurch, dass es, glaube ich, dort so ein tolles Setting ist, kommen ja auch eben wieder ein paar zurück, die vorher sich abgemeldet haben. Und wir akquirieren ja neue Leute, weil im Publikum sitzen dann Teilnehmer, die sagen, Mensch, das kann ich mir aber auch vorstellen. Oder eben die Leitlinienschreiber und so weiter, dass wir sagen, Mensch, so kann ich es mir aber auch
also
mal vorstellen.
Also der BAM selbst ist auch ein Akquiseort für Referierende.
Ganz genau. Ja. Und wir haben dort eben auch Formate, wo wir sagen, es tut gar nicht weh. Mhm. Wir helfen dir, wir bringen das eben auch mit den ganzen Tandem-Referierenden, wir bringen das mit dir zusammen auf die Straße, dass du da eben gar nicht so angstbehaftet auf die Bühne geschubst wirst, sondern wir bilden dich da gern auch aus.
Aber ihr habt auch schon die Hyperaktiven unter den Referierenden. Ich habe ja so Tag 1 zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal nur beispielhaft Ilja Kahl und Jana Husemann. Mein lieber Scholli, die haben ein paar Force-Ritt da vor sich. Ja. Die hüpfen von einem Panel zum nächsten. Ja. Genau.
Jana sagt ja auch immer ja. Also das ist, nein, wir sind froh und glücklich, dass die da sind. Aber das liegt ja auch daran, dass wir den beiden Dinge angeboten haben, wo sie wirklich verbrennen und Bock drauf haben.
Studienlage.
Und dann sollen sie da das abbrennen. Ja. Also das ist, letztes Jahr zum Beispiel war das halt ein bisschen mit der Technik und ein bisschen der Raum. Da haben wir ja experimentiert, so einen Live-Podcast aufzunehmen. Brauche ich dir nicht zu erzählen, Dennis. Ja, aber das hat da so seine Tücken, ja. Und das wird nochmal verbessert, dass die da noch ein bisschen besser aufnehmen können und sollen sich da ja eben ausprobieren.
Also ist es ja allein schon ein Grund, zum diesjährigen BAM zu kommen, natürlich für die, die letztes Jahr da waren, als auch für die, die es verpasst haben. Ich hatte eine Rippenfraktur, ich konnte leider nicht hingehen. Aber ist es in jedem Fall ein Grund hinzufahren, um zu sehen, wie es sich entwickelt und was daraus wird?
Also unbedingt. Und also ich bin ja, ich weiß gar nicht, kommen wir gleich noch drauf? Ich bin ja...
Wir kommen gleich jetzt.
Ich habe ja noch ein Lieblingsthema, was ich da endlich mal realisieren konnte.
Ich habe jetzt vielleicht das auch nur so Backstage-Infos. Man macht sich ja vorher so seine Gedanken, was interessiert einen. Und dann versucht man sich so eine Dramaturgie zu bauen. Wann will ich was besprechen? Und ihr habt interessanterweise im Gespräch all die Dinge schon angesprochen, die ich für hinten vorgesehen hatte. Wo man so am Ende nochmal über die Metaphysik von Fortbildung spricht. Ich habe gesagt, na, jetzt sind Sie gerade im Thema drin, dann sprechen wir das Ding jetzt halt durch. Jetzt kommt aber die heilige Frage, die relevante, die wesentliche Frage, nämlich was ist anders zu 24 oder / / kann man auch sagen. Was sind die Highlights dieses Mal?
Darf ich? Mein Highlight sind die Blind Dates. Das ist wieder eine Schnapsidee gewesen, wer den Podcast von Kurt Krömer kennt, Blind Date. Da sitzt er dort im Studio und kriegt halt irgendeinen Menschen vorgesetzt und muss sich dann mit dem unterhalten.
Man kennt ihn vorher nicht.
Er kennt ihn vorher nicht, kann sich dementsprechend nicht wirklich darauf vorbereiten und muss dann da eben mit klarkommen. Und natürlich hat er dann da gewisse Promis und so weiter, Schauspieler, was weiß ich, dann da sitzen. Und dann dachte ich mir, das lässt sich doch vielleicht machen, wenn man einen guten Speaker hat, der sich das eben auch traut. Das ist ja nicht so einfach. Und dann setzt man ihn unter zu einem gewissen Thema dann ein oder zwei Gäste vor und dann geht's um die Wurst. Und man kann sich vielleicht an dem Thema halten, man kann aber auch, sage ich mal, vom Kuchenbacken auf Arschbacken kommen. Mhm. Und das Publikum, was dann dort vielleicht vorbeischlendert, weil die Bühnen sind offen, bleibt vielleicht eben stehen und wird gecatcht und bleibt da und hört sich's an, weil es wirklich interessant ist. Weil man vielleicht eben mit einem hochrangigen Berufspolitiker, einem Kammermenschen, aber einem Referenten oder eben auch einem tollen Arzt, Ärztin, der aus einem tollen Setting kommt oder was Tolles praktiziert in seiner Praxis oder in einem PCM, MFA, ganz egal, Studierende, dass man das kennenlernen kann.
Und wie kann man so ein Blind Date werden? Kann man sich da bewerben oder wählt ihr die aus?
Willst du nicht bewerben? Wir nehmen das mal auf.
Sagen jetzt nicht öffentlich.
Wir schauen mal. Also darf man jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Nein. Aber ich bin total froh, dass wir da auch tolle SpeakerInnen haben, die sich das eben auch trauen. Auch der Roast, nicht? Also der heiße Stuhl.
Ja,
also
wenn, der ist cool.
Muss sich jemand trauen, dann.
Der ist richtig cool.
Ich glaube, der Nico oder ich weiß, wer das alles macht.
Nico Karl macht das.
Dass er jemand hingesetzt bekommt.
Nürnberg.
Und dann, genau, und dann jemanden wirklich mal rösten darf und mal den Finger in die Wunde legen darf und sich das trauen muss, das wird, glaube ich, total cool. Naja, ansonsten haben wir noch Hosts wie Marco Roos.
Der natürlich, kann auch gut rösten.
Ja, das wird, der macht also, auch das Blind wird herrlich. Ja. Der macht auch Blind Dates und das wird total toll.
Das wird hier Harald
Schmidt. Ja. Okay, gut.
Ja.
Also Blind Dates haben wir haben den Roast.
Eins noch, also dann mussten wir ja den also Fuchs mit seinen Wunden.
Stefan.
Ja, der wollte live nähen. Er wollte dann Wunde nähen oder irgendwas rausschneiden oder so.
Keine Schweinehaxen, sondern
da haben wir dann haben wir gesagt, das geht nicht. Also Versuche genau. Am Menschen wollen wir da vielleicht noch nicht machen, ja. Aber es wird dort die Schweinehaxe wird genäht.
Die Schweinehaxe
also zum Glück wieder, keine menschlichen Präparate. Also da konnte ich uns alle noch vorbewahren. Aber na, mal sehen, wenn die Evolution heißt, wir müssen richtig Live-OP machen, dann machen wir.
Ja gut, ich meine, dafür müsstest du ja ist ja in der interventionellen Kardiologie Usus, ne? Dass die dann in einem entsprechend hergerichteten Raum operieren. Müsste man dann mit dem Esstrainer reden, ob man das irgendwie nach entsprechenden Hygienebedingungen herrichten kann. Und dann quasi von der KV in Berlin Nebenbetriebsstätte kurzzeitig anmeldet für einen Tag. Das wäre so jetzt mal die rein
Hausbesuch.
Hausbesuch, ja, genau.
Aber Thema Hausbesuch noch. Also ich spule ja so über. Live happy. Ja, live happy auf der Bühne,
okay.
Dass wir sagen, das wird, ja, wird vielleicht ein bisschen auch Schauspielcharakter haben.
Das heißt,
aber
meine Happy-Praxis durchspielen.
Genau.
Okay, das ist ja fast schon wie Theater.
Ja.
Okay.
Ich habe mir das gewünscht, dass ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen bei mir im Bezirk, die sagen, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Wie soll das denn aussehen? Ne? Da zahlst du dann so viel Geld für ein Studium, was du alles brauchst und hier und da ist ja alles schön und gut auf dem Papier. Aber wie sieht das denn in real life aus?
Okay.
Und wenn man dann eben, ja, palim, der Patient geht zu seinem Hausarzt, seiner Hausärztin in die Happy-Praxis. Und was passiert dann da? Und das bringen mir dann Leute auf die Bühne, die das halt schon leben, die Testpraxen. Und
habt ihr für die Patienten Laien Schauspieler? Also quasi Schauspieler oder?
Das müssen wir jetzt den Simon Schwill fragen. Das weiß
der
ich
bringt
nicht.
Die mit quasi.
Der bringt das auf die Bühne.
Der ist der Dramaturg.
Genau. Okay.
Sehr gut.
Man darf gespannt sein.
Also Blind Dates, Roast, das Nähen von Schweinehaxen, noch nicht menschliche Wundversorgung, Live Happy mit Simon Schwill. Was haben wir noch?
Naja, wir haben auf jeden Fall noch Activity Stage. Ne? Also darum geht es ja auch irgendwie, dass die Leute wirklich live untersuchen lernen. Und da geht es wirklich hands-on vom Rücken bis zum Knie. Und was ich einfach schön finde an dem Format, ist auch wieder eine offene Bühne. Es gibt Anmeldungen dafür, aber du kannst auch einfach vorbeigehen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Haltungsding, dass wir sagen, wir machen Fortbildungsformate durchlässiger. Mhm. Egal, wer da lang geht, der kann sich reinsetzen. Es gibt keine Vorgabe, Arzt, Ärztin, PCM, ja, nein, Vera, ja, nein, sondern das ist offen. Du kannst auch vorbeigehen, kannst mal lernen, Knie zu untersuchen, Dennis.
Ja, okay, gut. Also Knie haben wir, was haben wir da noch in der Activity Stage? Sono, ist das auch?
Rücken?
Rücken.
Haben wir noch?
Ja.
Und da kann jeder quasi direkt mit untersuchen?
Genau, da wird das einmal vorgemacht oder in 10 Minuten bis zur Diagnose wird auch vorgemacht. Und du, also was die da machen, wissen wir auch noch nicht.
Ja.
Ne? Da sind ja alle ganz frei.
Das heißt, die Referenten haben die Überschrift und was sie inhaltlich machen, ist ihr Ding.
Genau.
Okay. Das heißt, ihr Fuhrwerk, den als wissenschaftliche Leiter nicht so tief im...
Ich merke, du hast ein stärkeres Kontrollbedürfnis
als wie gesagt, ich muss aufpassen, dass der Stefan Fuchs nicht da an Menschen operiert. Die
Menschen mitbringt.
Es gibt schon Regeln.
Ja. Genau.
Es gibt schon Regeln. Es muss jugendfrei sein. Und
also ich stell mir gerade Stefan Fuchs auf der Hinfahrt nach Neukölln vor, wo er dann irgendwie auf der Landstraße jemanden sieht, der mit dem Fahrrad gestürzt ist und den fragt, ob er nicht mitkommen will.
Komm, das hole ich dir raus.
Genau, wird vom Spezialisten dann, also wunderbar versorgt auf jeden Fall.
Okay, ja, Activity Stage, Sandra, hast du gesagt. Ihr habt eine Talk Stage. Was ist die Talk Stage?
Talk Stage, das sind die Blind Dates und das Roasten
und die Live-Podcast von Ilja und
zwischendurch, genau, und zwischendurch natürlich auch Vorstellungen, die PCMs, die FOM hat dann auch nochmal die Möglichkeit, das zu präsentieren.
FOM ist die Hochschule für, ne?
Genau, ist total bunt Und ja, man guckt mal auf die Homepage und guckt sich den Stundenplan mal an, dann kann man sich das zusammenstellen, was man sich wo anguckt.
Vielleicht zu diesem, also Open Space, das hat so ein bisschen, die meisten von uns werden es Estrel kennen, weil da nun halt oft auch medizinische Tagungen stattfinden. Das sind teilweise sehr große Hallen, sehr hohe Hallen. Wie ist das mit der Akustik?
Also im letzten Jahr ging es besser, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Es war so ein bisschen die Frage, wie können wir so einen Raum füllen? Ne? Mhm.
Wir haben ja ein bisschen daraus gelernt, weil es mit den Podcast-Aufnahmen so ein bisschen schwierig war. Aber okay. in dem großen Saal, da haben wir ja dann das auch nicht, da haben wir es rausgenommen. Sondern okay. Das sind jetzt eben, sind ja auch größer geworden. Also ja. Wir bevölkern noch mehr
aber immer noch Areas Teil.
Vom... Ja, aber es geht noch ein bisschen weiter okay. jetzt. Also wir haben noch mehr Raum, wo dann diese Bühnen auch... nicht voll mittendrin sind. Also okay. Die sind abgelegen ist das falsche Wort, genau. Also das wird schon so sein, dass da auch ein bisschen was dran vorbeigeht und man halt anhalten kann, sagen, oh, was ist denn das? Aber man eben nicht im totalen Trubel ist.
Okay.
Aber ich denke mal, also weiß ich nicht, wenn ich mir dann vielleicht eine Cola hole und dann da langlaufe, ich mal einfach stehen bleibe, mir das anhöre.
Also ein Jahrmarkt letztlich. Ja, Jahrmarkt der hausärztlichen Fortbildung.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Okay.
Du kannst am Riesenrad, alle halbe Stunde am Riesenrad treffen sozusagen. Und
okay. Gibt es auch Zuckerwatte?
Den ist auch Zuckerwatte.
Letztes Mal gab es Gummibärchen.
Ja, der Späti, der IHF-Späti ist ja auch wieder da.
IHF-Späti.
Ich weiß gar nicht, wie viel Geld zusammengekommen ist. Das waren viele Spenden dann, weil Ärzte ohne Grenzen haben es gekriegt. Ne?
Ach, okay. Ja. Gut.
Das war auch eine coole Idee.
Also jeder gibt so viel, wie er will und futtert da.
Das heißt, ihr habt da quasi einen Spätkauf aufgebaut, da konnte ich mich verpflegen und die Überschüsse haben die dann quasi an MSF.
Genau.
Okay. Mhm. Cool.
Und was mir einfällt, was wir bei den Open Stage Sachen nicht vergessen dürfen, ist, wir haben eine Zukunftslounge.
Was ist das?
Ja.
Was ist die Zukunftslounge?
Für die Zukunft, für die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung und die Studierenden. Und das haben wir wirklich.
Also auch Jade
mit einem? Auf jeden Fall Jade. Und Forum Weiterbildung haben wir das komplett überlassen. Die haben ihren eigenen Strang.
Und die Multifamer sind auch da.
Die Multifamer sind da.
Was sind die Multifamer? Das ist Fame, die, ne?
Ja, okay. Festival Allgemeinmedizin, was wir ja online gestartet haben. Und da gab es dann, haben wir PJler eingeladen auf die Praktika, die sich dort dann nochmal wiedersehen werden und sich treffen werden und da auch so ein paar Aufgaben bekommen haben. Das will ich aber noch nicht verraten.
Und die haben da wirklich eigenen Kongressteil, wenn man so will.
Genau.
Und können den selbst gestalten.
So einen eigenen Raum haben die, ne? Die haben dann so Themen wie Kind und Karriere, irgendwie die ideale Praxis, wo will ich eigentlich hin, dass die auch ihren Raum haben. Also jeder soll auf dem BAM irgendwie...
Gut. Aber sie sind auch nahbar. Also auch da kannst du dann als alter Hase vorbeigehen und sagen, Mensch, hier sind so viele junge Leute, was macht ihr hier eigentlich? Und dass man sich da auch begegnet und miteinander ins Gespräch kommen kann. Mhm. Das finde ich wichtig, dass alles halt offen ist. Kein Closed Shop.
Keine Bubble.
Keine Bubble. Das haben wir halt eben dann mit den Dingen wie Fortbildungskongress, die Gremientagung, die wir nebenher ja auch noch haben.
Die haben wir auch noch.
Genau, wir verbinden ja da auch noch dann eben Sitzungen von vielen Arbeitsgruppen, Foren.
Fortbildungsgipfel.
Fortbildungsgipfel wird auch wieder klasse.
Was wird da passieren, Fortbildungsgipfel?
Na, da unterhalten wir uns über Praxishospitation. Ne? Also Stichwort Fortbildung immer weiterentwickeln.
Das ist das große Thema von Hans-Michael Mühlenfeld.
Mhm.
Praxishospitation.
Auf jeden Fall. Und von der DGAM Praxishospitation.
Das bringen wir dieses Jahr nochmal ganz groß. Das ist jetzt aber echt auch schon ein bisschen gespoilert. Also das wird dieses Jahr nochmal richtig...
Wir haben darüber geredet, was dürfen wir nicht verraten? Jetzt haben wir was verraten.
Also das kommt noch.
Das kommt.
Ich meine, man kann ja diesen Cliffhanger an der Stelle auch mal offen lassen. Es könnte ja im Laufe des Jahres, es ist ja noch jung, zu diesem Thema auch noch mehr passieren. Es soll ja auch irgendwas in Bad Orb geben.
Mhm.
Ne? Schauen wir mal.
Passiert auch noch ein bisschen.
Schauen wir mal.
Aber zum Fortbildungsgipfel haben wir auch gedacht am Anfang, naja, mal sehen, wer alles so kommt. Aber es sind alle interessiert. Die KV, die Kammer, die PAs, PCMs, also alle Player kommen da gerne hin. Und kommen zusammen. Also ich war noch nie, du vielleicht, Sandra, aber ich war noch nie so hochkarätig das letzte Mal in einem Raum mit so spitzen Leuten, die sich für Fortbildung engagieren.
Genau. Nee, überhaupt nicht.
Das war wirklich klasse.
Okay, und ich glaube, das Oberthema ist immer Begegnung, ne? Und immer Begegnung und Gespräche. Also nicht, wir wollten weg von diesem Gegeneinander und hin zu den Begegnungen und Gesprächen und gemeinsam Sachen gut voranbringen.
Weg vom Katheter. haben wir noch irgendwelche inhaltlichen Highlights jetzt vergessen? Ich zähle nochmal auf, was ich mitgenommen habe. Zuletzt Fortbildungsgipfel. Ihr habt diesen Strang für den Nachwuchs angesprochen. Wir haben den Späti gehabt. Wir haben die Activity Stage, die Live Happy. Wir haben das Nähen von Haxen oder Radfahrern, die man unterwegs aufsammelt. Den Roast, Blind Dates, irgendwelche Highlights, die euch noch wichtig sind.
Zwei haben wir vergessen, vorne und hinten. Grandioses Opening mit Keynote Lecture von Hannes Blankenfeld aus München.
Ja, wow. Da freue ich mich schon.
Da kommt er richtig draus. Hausärztlich versorgen, der wird Einblicke in und aus der Praxis geben. Okay. 15 Minuten ganz für sich.
Gut.
Das wird klasse. Podiumsdiskussion.
Podiumsdiskussion.
Also Podiumsdiskussion. Mhm.
Da bist du auch dabei.
Mutmaßlich.
Mhm. Freue mich auch total drauf. Also Karaoke-Abend. Gewinnaktion, unsere Karaoke. Aktion gegen Rassismus.
Stimmt. Und, wir machen eine Umfrage.
Also das ist noch dabei.
Wir arbeiten noch an den Socken gegen rechts, ne?
Genau, die Socken gegen rechts. Das wird auch klasse.
Kriegt ihr die selbst?
Nee, aber die sind blau.
Okay. Wie krass ist das denn? Blaue Socken. Wobei, ich bin ja durchaus dagegen, dass man jetzt auch noch Farben instrumentalisiert.
Total.
Und politisiert.
Und da würde ich mal sagen, also blau ist ja
eine schöne Farbe.
Unser Verband blau. Und Degam ist blau. Das ist ja wohl unser Blau. Das ist ja schon mal ganz klar.
Deshalb blaue Socken gegen rechts.
Ganz viel Musik ist auch dabei.
Okay. Ja, es gibt ein Sundowner-Event.
Cool. Ja, das wird genau. Schön. Hoffentlich gutes Wetter.
Daumen drücken.
Bitte.
Dann ganz kann man nämlich draußen Daumen. Am Kanal sitzen.
Ja.
Ja.
Das war damals, also letztes Jahr ja auch so herrlich, dass auch das total gepasst hat.
Okay, Stoßgebet Richtung Petrus geht hiermit raus. Wir haben einen neuen Papst übrigens.
Habemus Papam, ja. Wer ist es denn geworden?
Das wusste ich noch nicht, jetzt bin ich gerade offline. Aber Fakt ist, wir haben einen, vielleicht hilft er ja dabei. Also für alle, die das Gespräch dann jetzt am Montag hören, ihr wisst dann natürlich schon, wer Papst ist, der 260. müsste es sein, Bischof von Rom. Vielleicht, falls euch noch welche noch Highlights einfallen, ihr habt ja noch ein paar Minuten Gelegenheit. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die mich interessieren. Ihr habt wahnsinnig viele Referenten. Das ist wirklich, kann man auf der Webseite unten nachlesen. In der Tat ist da auch mein Konterfei abgebildet für die Podiumsdiskussion. Kriegen die Referenten Honorare oder machen die das pro bono?
Nein, natürlich.
Die kriegen die Honorare.
Gar keine Arbeit.
Nice.
Sehr gut.
Gute Fortbildung wird gut bezahlt.
So ist es. Fortbildung wird gut bezahlt, genau, muss aber auch gut bezahlt werden. Vielleicht kurz an der Stelle, wir sind jetzt schon zu spät für den Frühbucherrabatt, den gab es mal. Aber kurz zu den Preisen.
Den aber ganz viele genutzt haben, nicht?
Haben viele genutzt?
Ja. Also wir waren ja schon, wir haben ja ruckzuck, also in den ersten Monaten, als es frei war, in den ersten Wochen waren wir ja schon bei dem, was wir letztes Jahr an Anmeldungen hatten.
Ja, okay. Preise vielleicht nur mal kurz, kann man alles auf der Webseite nachlesen. www.bam, also bam-kongress.de. 320 Euro ärztlicher Tarif, wenn ich nicht im Verband oder in der DEGA Mitglied bin. MFA, die nicht Mitglied sind, 219. Wenn ich Mitglied bin, ärztlich 230, MFA 149. Das vielleicht nur mal zur Info. So ein Spaß kostet ein paar Mack. Muss jemand bezahlen. Wie sieht's mit Sponsoren aus? Hand aufs Herz?
Haben wir.
Pharma?
Nein.
Gelb-grünes Sponsoring. Also nichts, was wir in den Praxen verordnen können.
Brav. Sehr gut.
Ich hätte gerne so witzige Sachen gehabt, so wie, ich weiß nicht, irgendwie so eine Haarfärbefirma oder so, sowas, was irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Oder HelloFresh, aber die hatten keine Lust.
HelloFresh, die sind doch jetzt auch so in Verruf geraten, weil sie mit dem Label Nachhaltigkeit, sagen wir mal, sehr dehnbar, was die räumliche Entfernung von Regionalität.
Hör mal auf, die habe ich. Sonst funktioniert es nicht.
Gab es einen sehr interessanten Artikel in der
Zeit. Ich hätte ja gerne mal eine Modeschau von so Arbeitsbekleidungsanbietern.
Strauß.
Das wäre auch was.
Ja,
du meinst jetzt wahrscheinlich eher die Kassak-Anbieter und sowas, ne?
Ja, aber mal so coole Sachen. Oder coole Turnschuh. Sachen. Turnschuh. Wir brauchen immer Turnschuh.
Adidas, Nike, was immer ihr wollt.
Also so ein Turnschuh-Sponsor oder ein Turnschuh-Sponsor wäre doch was fürs nächste Jahr. Also wenn jemand zuhört.
Okay, das ist jetzt quasi, eigentlich hat Sandra dir, Ruben, der du im Vorstand vom IHF bist, gerade den Auftrag gegeben, auf deine Geschäftsführung hinzuwirken, im Bereich Sponsorenakquise die Scheuklappen etwas zu weiten. So.
Nur bei Turnschuhen.
Was heißt Scheuklappen? Also da sind wir uns ja total einig und absolut. Schon immer einig schon immer. Und haben da ja auch vom IHF die Agenda, die wir ja zusammen mit der DEGAM völlig nachfolgen. Wir sind 2030 sind wir frei von Pharma und von verordnungsfähigen Dingen, die in der Praxis übergehen.
Genau, das ist vielleicht immer ein gutes, weil Pharma ist ja schwierig. Wir haben den Eklat mit den DiGA gehabt in Greifswald. Und Erika sagt es auch immer sehr, sehr klar, alles, was wir verordnen dürfen, wollen wir nicht beworben haben.
Und ich glaube, das ist für uns gar kein Thema, weil, auch wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Ruhm und ich sind ja quasi zusammen aufgewachsen. Ne? Also nicht seit Kindergarten, aber unsere berufliche Sozialisation ist ja quasi...
Also genau, wichtig fürs Protokoll, ihr seid nicht in denselben Kindergarten.
Wir sind nicht in denselben Kindergarten, aber es hätte sein können.
Genau, aber die Jade
Geschwister
war...
Geschwister im Geiste.
Geschwister genau, im Geiste. Die Jade war unser Kindergarten.
Das ist ja das, was wir da ja auch merken, diesen Schulterschluss, dass es halt eben so verschwimmt, dass eben die Grenzen nicht mehr so da sind. Man engagiert sich eben im Verband, aber eben auch in der DGAM und hat halt eben seine Schwerpunkte und deswegen kommen wir da gut zueinander. Und über manche Dinge müssen wir halt gar nicht diskutieren, weil uns das intrinsisch einfach klar ist.
Weil es mittlerweile Teil der Grundsozialisation ist. Apropos Jade, weil wir gerade so schön im Plaudern sind. Irgendwann kommt man ja so, wenn man bei Minute 51 ist, stellt man fest, die Zeit hat sowieso kein Ende. Das stimmt nicht ganz, weil Sandra hat einen Anschlusstermin. Ja. Aber apropos Jade, man hatte so ein paar Jahre das Gefühl, eure Generation, das war eine hochaktive Zeit. Also die Leute aus eurer Generation, da hat die Jade gepumpt. Da waren die Jadeabende vor der DGAM-Tagung waren voll. Die Pre-Workshops waren voll. Und dann in den Jahren danach ebbte das ein bisschen ab. Man hatte den Eindruck, dass die Jade so ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber irgendwie so ein bisschen weniger sichtbar war. Ändert sich das gerade wieder?
Ich glaube, die Jade ist ein bisschen anders geworden. Ne? Vielleicht auch digitaler, man sieht die nicht so. Aber die haben halt zum Beispiel eine sehr coole Homepage, die haben viel virtuell gemacht. Dann hatten wir einen DGAM-Kongress, da gab es keine Pre-Conf mehr.
Ja.
Das war, glaube ich, auch ein Problem. Okay. Ne? Einfach, dass es diesen Raum irgendwie nicht gab. Aber ich glaube, das ist heute, die Dinge werden halt anders. Und deshalb haben wir uns ja auch irgendwann komplett rausgezogen, einfach um zu sagen, wir haben es so gemacht. Ja. Jetzt kommt eine Generation, die macht es anders. Und irgendwann werden die sagen, hey, jetzt machen wir BAM oder wir nennen es vielleicht nennen wir es auch Yay. Und dann machen Ruhm und ich zusammen Rollstuhl am Meer irgendwie.
Genau. Wir werden mit unseren Teilnehmern alt.
Genau.
Also vielleicht auch da, es hören ja diesen Podcast auch viele aus der nicht hausärztlichen Welt, die aus der fachinternistischen vielleicht kommen. Was durchaus so ein bisschen üblich ist bei diesen hausärztlichen Formaten, dass sie gefühlt so Zyklen haben. Also ich nehme zum Beispiel mal dieses Werkzeugkasten. Das war eine Sache, da hat man gesagt, das machen die Leute in der Weiterbildung, dann ist Schluss. Daraus hat sich dann was Neues entwickelt. Das ist jetzt hier auch so, dass ihr schon das Gefühl habt, es ist so ein Generationending und die, die nach euch kommen, die sollen dann auch ihr Ding bitte da machen.
Ich glaube, was wir, Sandra und ich, völlig abgespeichert haben, ist, dass man eben nicht immer auf der gleichen Stelle bleibt. Mhm. Und ich kann eben nicht mehr über Niederlassung sprechen, weil das ist bei mir ja auch schon zig Jahre her. Also ich bin halt nicht mehr Peer Group.
Und das ist
der alte Hase jetzt wirklich. Und Mittel halt, alter Hase.
Ein erfahrener Kollege.
Ein erfahrener Kollege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, aber mit goldenen Paillettenkleid. So, und ich habe mir immer gewünscht, dass ich mit meinen Teilnehmern vielleicht so ein bisschen zusammen alt werden kann. Und wir haben ja halt eben die Werkstattpraxis dann als Format, wo ich eben auch teilweise die gleichen Themen, aber eben mit meiner Peer Group weiter behandle. Weil ich denke jetzt schon anders über manche Dinge als früher in Sturm- und Drangzeit der Niederlassung, der Praxisübernahme, bin ich jetzt natürlich mit einem ganz anderen Blickwinkel dabei. Und dieses mit dem Rollstuhl an Meer, das habe ich dann schon vor. Also ich will mit meinen Teilnehmern dann auch in Rente gehen irgendwann und das besprechen, wie ich da am besten ankomme und den
Rollstuhl auf Langeoog.
Den Rollstuhl auf Langeoog, ganz genau.
Und
das dann irgendwann auch alles nicht mehr machen muss und die nachkommen, das halt alles auch viel besser machen können und wir vielleicht ein bisschen wegbereiter sind, da auch ein bisschen crazy sich ausleben zu können und dass sie das eben dann noch viel mehr auf die Spitze treiben und noch viel mehr übertreiben.
Das ist ja auch wieder eine Art Metaphysik, was Spirituelles, eine Methode, nicht nach dem Motto, ihr macht es so, das ist richtig, was wir machen, sondern der Ansatz, wie man sich einer Idee nähert, ist eigentlich so der Weg. Und ihr könnt ja in 10 Jahren mal überlegen, ob wir dann sowas machen, wenn jetzt dann Werkstattpraxis, macht ihr in 10 Jahren Rumpelkammerpraxis. Braucht es auch immer mal. Sandra hat ja hinsichtlich Rumpelkammer PVS so auch ihre Erfahrungen gemacht. Ne? Ist, glaube ich, veröffentlicht. Vielleicht am Ende noch so ein paar, drei Dinge, um die wir nicht umhin kommen. Ihr habt für dieses Jahr die Woche direkt nach Pfingstmontag. Mhm. Ist das bewusst gewählt oder einfach Zufall? Also ist da eine Rationale dabei?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also
Naja, es ist schon immer, also steckt immer schon ganz viel Hirnschmalz in so einer Terminfindung, ne? Und es ist immer so ein Abwägen, ne? Die einen sagen, oh, sind Pfingstferien in Bayern, ist total schlecht. Auf der anderen Seite haben andere gesagt, hey, super, da komme ich mit der ganzen Familie und ich bin einfach nur 2 Tage weg aus Fortbildung. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht mit anderen Formaten konkurrieren, die es auch im hausärztlichen Bereich gibt. Und dann muss zu guter Letzt natürlich auch noch das Estreil Räume für uns haben.
Also Terminfindung ist immer etwas aus der Kategorie, irgendwas ist immer.
Ja, genau. Das ist immer sehr, sehr schwierig, weil irgendwie tritt man immer auf den Fuß.
Die Degam-Tagung dieses Jahr Hannover ist um 3.10.
Ja.
Da haben auch schon viele gekotzt.
Ja.
Ja. Und da gibt es auch ganz praktische Gründe, warum das so ist. Ne? Ja, gut, bei dir ist es ja vor der Haustür.
Genau, das Heimspiel.
Ja. Vielleicht eine Sache, wenn man so durch das Programm schaut. Ich würde jetzt mal sagen, so rein gefühlt, wenn ich jetzt mal rechts die 3 Stränge, diese Spezialformate, ich klammer die mal so ein bisschen aus. Wenn ich jetzt mir die Updates gucke, ich würde so sagen, gefühlt 80% ist eher so der medizinisch-wissenschaftliche klinische Teil. 20% würde ich jetzt diesen Bereich Praxisführung, Praxismanagement und also auch Abrechnung und all diese Dinge TI, IT zuordnen. Wie ist das bei euch persönlich? Was dominiert bei euch? Welche Inhalte saugt ihr für euren klinischen Alltag am meisten bei so einer Fortbildung auf? Diese Updates und Einordnung klinischer Natur. Du hast die Untersuchungsgeschichten, wo man auch manuell vielleicht noch mal ein paar Tricks lernen kann. Oder vielleicht dann auch so banale Dinge, wie bemülle ich die EPA richtig? Also
Dennis, leider muss man jetzt so ein bisschen, also für mich, von mir aus kann ich nur sagen, kann ich ein bisschen den Glamour runternehmen. Ich muss ja den ganzen Tag arbeiten. Ich kann mir gar nicht so viel. Also ich sitze dann da ja natürlich auch und wir moderieren das Update. Klar, höre ich da auch zu und werde dadurch auch nicht dümmer. Klar, nehme ich das mit. Aber ich als Teilnehmer würde mir natürlich auch 1000 Sachen angucken. Kann ich aber genauso wenig.
Was wäre das, was
am die für mich, also das die Updates ist immer, finde ich, hoch effektiv, wie man seine Zeit verbringen kann und eben auch dann schlauer nach Hause geht.
Brustschmerzleitlinie
ganz
neu
genau
gemacht.
Sowas eben in
Prostata-Leitlinie
kurzer Zeit ganz viel Input kriegen. Aber ich würde mich, glaube ich, viel bei den Stages rumtreiben.
Austausch.
Ja. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte total also mit den PCMs in Kontakt kommen. Da werde ich mich rumtreiben.
Weil es halt ein neues Berufsfeld ist.
Ja, total. Bin ich so gespannt auf die.
Und wie ist es bei dir, Sandra? Würdest du dir diese PVS-Session von Moritz anschauen?
Ich sag mal so, Moritz hat mir seine PVS ja schon verkauft. Genau. Nee, ich finde das, also ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen, das zu machen. Wie gesagt, das ist auch schon, ne, wir müssen da arbeiten, glaube ich. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Das sieht lustig aus, aber das ist schon auch irgendwie Arbeit für uns. Und wenn ich mir was aussuchen würde, dann wäre ich sicher auch im Update-Strang. Aber ich würde auch mal sowas wie Selbstfürsorge machen. Weil ich finde, das ist einfach was, wie kann ich gesund bleiben als Ärztin, als Hausärztin, als Chefin. So. Und das finde ich auch wichtig. Und da würde ich mir, glaube ich, gerne bewusst mal Zeit für nehmen. Aber ich habe mir was anderes überlegt, dass ich die beiden Borns mal zu mir in die Praxis hole, zusammen mit einer Praxiskollegin.
Also du lädst sie quasi als Peers oder als Coaches ein?
Genau. Ne, das gönne ich mir dann mal.
Das ist super.
Von dem Geld, was ich da für gute Fortbildung verdiene.
Ich kann vielleicht auch noch einen Cliffhanger wagen. Also ich sag mal, das ganze Digitale, vielleicht kommt da nächstes Jahr auch noch kongressmäßig was auf die Kollegen zu, wo wir mal nur über sowas sprechen.
Meinst du die ganzen IT- und TI-Geschichten, EPA, Co., PVS?
Genau, PVS betteln lassen.
Ich wollte gerade sagen,
sie mal ein bisschen richtig an den Ohren ziehen.
Live PVS-Hack?
Ja.
Ihr solltet Thomas Sierhal vom ZI einladen.
Ja, vielleicht ist der schon auch.
Der benutzt
Mann, Ruhm, jetzt wird es mir aber echt Spaß. Also, ich werde selber richtig nervös.
Wartet mal ab, was da noch so kommt.
Okay, also er macht jetzt schon den 80. Cliffhanger hier.
Aha.
Wir haben eine Stunde rum. Eine letzte Frage will ich noch loswerden. Ich habe noch 1000 andere, aber die eine. Wir haben eine neue Gesundheitsministerin, Nina Warken aus Baden-Württemberg. Wir wissen, dass sie eine Menge zu tun hat, wie alle vor ihr natürlich auch. Das ist in so einem Lobby- und interessengeleiteten System das Natürlichste der Welt. Und es ist relativ klar, laut Koalitionsvertrag, dass es mindestens zwei heiße Themen geben wird in den ersten Monaten. Das ist das Thema Notfallversorgung, wo man dringend dran muss. Das wissen wir seit Jahrhunderten. Und das Thema Primärversorgung. Es soll eine verpflichtende Primärversorgung geben. Die HZV ist ja natürlich auch erwähnt. Und am Ende geht es bei all diesen zwei Vorhaben und anderen um das Thema Versorgungssteuerung. Man benutzt zwar mal diesen Begriff Patientensteuerung, aber das klingt so ein bisschen übergriffig. Am Ende geht es darum, die Versorgung klug zu koordinieren. Jetzt macht ihr eine Fortbildung für hausärztlich Versorgende. Alle, die in der hausärztlichen Praxis tätig sind, da fehlen natürlich die ganzen anderen Gebiete. Da fehlen auch die stationär Tätigen. Inwieweit kann so eine Fortbildung, vielleicht auch diese Party, diese Netzwerkmentalität, diese Austauschmentalität ein Baustein sein oder vielleicht der Beginn eines künftigen Bausteins, dass man in den Berufen, die ihr fortbildet, mehr auch noch übers eigene Gebiet, über das Thema Versorgungssteuerung nachdenken kann? Komplexe Frage. Aber sowas muss man sich fürs Ende mal aufheben.
Also ich glaube, wir haben ja wirklich alle da. Und natürlich werden wir das auch besprechen. Und ich denke mir, wir werden sicherlich für 26 vielleicht dann eben auch über solche Facharztverträge dann im Rahmen der HZV vielleicht weiterdenken, weitersprechen oder haben dann das schon etabliert. Und dann werden wir natürlich auch darüber Fortbildung machen müssen, wie wir noch mehr eben mit den anderen Fachdisziplinen zusammenrutschen, Schnittstellen benennen und gut zusammenarbeiten, um eine wunderbare Versorgung zu starten. Patientensteuerung, wenn du das auch meinst, das beginnt ja eben schon mit dem Anruf in der Praxis oder dass man bei uns in den Praxen aufschlägt. Und das haben wir ja alles vor Ort. Wie schleusen wir die Patienten gut durch? Und da habe ich halt eben die Live-Happy-Vorführungen, bis halt eben die PCMs sich treffen und die MFAs natürlich auch da sind. Also das findet alles statt.
Also ich glaube, der Kongress selber zeigt auch sehr gut, was wir eigentlich unter hausärztlicher Patientensteuerung sehen. Ne? Weil also das, was viele manchmal gerade so im KV-System unter Steuerung verstehen, ist ja so, da füllst du eine Überweisung aus und das war's.
Genau.
Ne? Das kann jeder. Dann wäre BAM total einfach, da würden wir einfach ein Seminar machen, wie fülle ich meine Überweisung richtig aus. Ja. Aber wir haben auf dem BAM, du hast ja gesagt, da sind ganz viele Stränge nebeneinander und einfach mal da drauf zu gucken und zu sagen, das ist hausärztliches Arbeiten. Das ist Steuerung, das ist Koordination. Das sind drei Beratungsanlässe in einem Termin, der im Schnitt irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten dauert, abzuarbeiten. Und das lernen wir in auf das hausärztliche Setting zugeschnittener Fortbildung zusammen mit unseren Teams. Das ist ja auch ein Rangehen, dass man sagt, ich als Arzt oder Ärztin, ich stelle nicht nur eine Überweisung aus, sondern da gehören auch bei uns größtenteils Frauen. Es sind die Frauen vorne, die machen auch total viel.
Ja, klar.
Und das ist eigentlich Steuerung. Und das
tägliche
ist für mich
Telefontriage.
Genau, und das ist der BAM. Und ich glaube, was wir mit diesem BAM auch gesagt haben, wir können aus einer Schnapsidee BAM machen.
Und jetzt nehmen wir mal an, es wird sich dieses Jahr herausstellen, dass aus der Schnapsidee, die ja jetzt schon ganz gut aussieht, noch was Besseres wird. Könnte vielleicht nur eine Idee oder Frage einer möglichen Idee, könnte es sein, dass wenn der BAM sich so weiterentwickelt, wie man es jetzt im Moment ahnt, dass man vielleicht irgendwann noch mal überlegt als IHF, ey, wir machen mal ein BAM für alle Fachgebiete oder für mehrere Fachgebiete, weil, warum, ich meine, ihr wisst, wie ihr in eurem beruflichen Alltag Patienten oder ich sag mal, Versorgungssteuerung macht. Es bleibt ja dennoch dabei, es gibt nach wie vor die Missverständnisse zwischen den einzelnen Fachgebieten. Das sind einfach kulturelle Dinge oftmals, kulturelle Sichtweisen und natürlich dann dieser große Clash intra-extramural. Ne? Ich sage Entlassmanagement und solche blödsinnigen Sachen. Wäre das nicht mal denn eigentlich, wenn der BAM sich jetzt, nehmen wir mal an, er wird sich weiter erfolgreich entwickeln, dass man dann vielleicht in 2, 3 Jahren mal sagt, ey Leute, dieses Format hat sich so etabliert, das macht so viel Laune. Wir versuchen mal, vielleicht mal Testballon und sagen, wir machen jetzt mal den BAM, 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 wo wir internistische Kollegen, wo wir organologische Kollegen und wen auch immer noch mit einladen.
Also Angst hätte ich da nicht davor, weil wir machen das ja schon so. Also wenn wir Spezialisten auf Fortbildung einladen, ist es halt hausärztlich moderiert. Genau. Weil es geht um uns. Ja, Teilnehmer sind in der Regel hausärztlich, aber vielleicht ist das das Setting von übermorgen, dass man eben sagt, man hat halt eben im Publikum, also man hat einen Referenten, der eben Kardiologe ist und Hausärztin steht daneben und man hat im Publikum eben Praxen, kardiologische Praxen und eben Kliniker und halt eben dann die hausärztlichen Praxen. Why not?
Ich meine, dafür sind wir ja in Neukölln, ne? Um Sachen zusammenzubringen.
Genau.
Und das Beste rauszuholen.
Melting Pot.
Melting Pot.
Da haben wir wieder.
Wir schauen mal.
Bam! Das war das Schlusswort.
Danke,
danke, Sandra, danke, Robin. Viel Erfolg.
Danke dir.
Danke dir, Dennis.